Das Boot lag ruhig an der Mole. Jacques und Hans schmierten den Tauchkompressor und Kapitän Fernandes fluchte im Maschinenraum. Seine Worte klangen von Kauterpack und Dieseldampf verschluckt.
Halt's Maul, du verdammte Tonter. Wenn ich noch einen falschen Ton von dir höre, setze ich dich auf Grund.
Lotte schlichtete gemeinsam mit dem kleinen Schiffsjungen Petro Duschenschinken der Mankes Bam in der Kombüse. Ihr blondes Haar und knappes Bikiniöschen machten den Jungen fast verrückt. Das Expeditionsteam war mit den Vorbereitungen so gut wie fertig. Es fehlten nur noch 6000 Liter Diesel und Professor Leviat, der am nahegelegenen Strand mit der Untersuchung einer roten Staatsqualle im Laborzelt beschäftigt war. Es war gleich 11 Uhr und die Sonne stach unerbärmlich auf die Planken. Die Stimmung an Bord war nervös und drängte auf Ablegen. Alles wartete auf Leviat, der nun endlich seine Ausrüstung im Laborkoffer zu verstauen begann und nach einem letzten nachdenklichen Blick aufs Meer Richtung Boot schritt. Leviat war ein emeritierter Meeresbiologe aus Monterey. Sein wallendes schwarzes Haar, das er offen trug, reichte ihm bis weit unter die Schultern. Er pflegte es mehrmals täglich mit von ihm selbst aus Seetang extrahierten Proteinen, wodurch es strähnig und fettig in der Sonne glänzte. Leviat war ein Exzentriker, der mit seiner umstrittenen Polypentheorie die Fachwelt spaltete und nach einem Selbstversuch mit transgenem Molluskengewebe der akademischen Laufbahn den Rücken kehren musste. Kaum hatte er die Reling erreicht, küsste ihn Lotte leidenschaftlich. Ihre Hand verschwand unter seinem offen getragenen Hawaiihemd und glitt langsam in seine eng geschnittene Neoprenhose. Der schwarze Gummi auf seiner Haut weckte in ihr Gefühle. Doch Leviat interessierte nur der Stand der Dieseluhr. Schnell tippte er noch die letzten Daten in sein Notebook und rief Pedro zu:
Mach die Leinen los, wir stechen in See.
Fernandes schaute mürrisch von der Brücke und steuerte die Apokalypse behäbig aus dem kleinen, öligen Hafenbecken. Lotte stand achtern und ihr Haar wehte im Wind. Sie zog sich ihr Bikini-Oberteil aus und schmierte ihre kleinen, festen Brüste mit Kokosöl ein. Lotte war Software-Ingenieurin und stammte ursprünglich aus Quebec. 1992 holte sie mit der kanadischen Schwimmstaffel den nordamerikanischen Meistertitel im Flusstriathlon. Damals lernten sich Lotte und Leviat das erste Mal kennen, der anlässlich der Siegerehrung als messianischer Festredner wieder einmal vergeblich Publikum für seine Polypentheorie zu finden hoffte. Jahre später führte sie ein Forschungsprojekt in der Saragossa-See zusammen, wo sie nach einem Schiffbruch über 2 Wochen einsam auf einer Rettungsinsel auf offener See es trieben. Seitdem waren sie ein Team, das gemeinsam mit den beiden Assistenten Hans und Jacques Projekte in allen Weltmeeren betreute. Dieses Projekt sollte sie zu den indischen Nikobaren führen. Das aus mehreren tausend Inseln bestehende Archipel war militärisches Sperrgebiet, was Leviat aber nicht von seiner fixen Idee, den ultimativen Beweis für seine Polypentheorie zu finden, abbringen konnte. Die Küste verschwand langsam im tropischen Dunst und die Apokalypse schaukelte im Rhythmus der Dieselmotoren auf Kurs Süd-Südost. Die Stimmung an Bord war angespannt, denn alle wussten, dass diese Fahrt keine gewöhnliche werden würde. Schweigsam erledigte jeder wie in Trance seine Aufgaben. Fernandes leerte die zweite Flasche Bourbon und Jacques und Hans überwachten am Monitor des Echolots die Untiefen der von Siemenern so gefürchteten Gewässer. Petro und Lotte sollten am Bugausschau nach Treibminen halten, alberten aber stattdessen lieber herum und bespritzten ihre nackte Haut mit Dosenbier. Leviat arbeitete unter Deck an seinem Hammerhead-Notebook, das über Satellit mit über 45 von ihm selbst installierten Tiefseeservern verbunden war. Mehrmals täglich chattete er mit seinen Freunden im Meer, den Delfinen, die über ein logosyntaktisches Interface in die Lage versetzt waren, sowohl untereinander als auch mit Leviat zu kommunizieren. Der Aufenthalt in der Kajüte wurde zunehmend stickiger. Die schwüle Hitze und der knarrende Stahlrumpf trieben ihn zurück auf Deck, wo er Lotte und Pedro erspähte.
Mensch, Lotte, schweig dir nicht so herum, ihr gefährdet unsere ganze Mission.
Die Oberlippe bis zur Nasenspitze hochziehend blickte Lotte herüber.
Nein, das stimmt nicht,
entgegnete sie spontan. Die kleine Schnute stand dabei keine Sekunde still und rieb sich die Schenkel. Leviat befahl ihr, mit einem strengen Blick in die Kajüte hinabzusteigen. Im dämmerigen Licht ihrer Koje streifte seine Hand flüchtig über ihre harten Nippel. Mit einer zärtlichen Bewegung schlüpften seine Finger in ihr Öschen und spalteten ihre Lippen. Lotte umfasste seinen Oden und begann im Takt der 9-Liter-Maschine an seinen Eiern zu zerren. Seine Eichel, die sich in ihren Nabel presste, leuchtete rot. Seine starken Hände umklammerten jetzt ihre Pobacken und mit einem festen Rück hob er ihren zierlichen Körper in die enge Matte. Durch das grobmaschige Netz quoll üppig ihr rosa Fleisch. Ein schriller Signalton unterbrach die prickelnde Szene. In die Chatbox hatte sich Flipper, der kluge Delfin, eingeloggt und berichtete über die neuesten Ereignisse auf den Nikobaren. Ein prominenter österreichischer Politiker war dort gerade mit einem Tragflügelboot eingetroffen, um auf Swastika Island eine Abordnung von Surfnazis am runden Atoll zu versammeln. Swastika war die Fluchtburg hochdekorierter ehemaliger Nazi-Offiziere und Raketentechniker aus Peenemünde. Am Ende des Zweiten Weltkrieges waren sie mit Raketenbooten auf der Suche nach den letzten Ariern nach Madras gelangt. Der Waisenrat der südostindischen Provinz Tamil Nadu verweigerte ihnen aber unter Führung von Che Baba Asyl, woraufhin sie im labyrinthischen Inseldschungel der Nikobaren Unterschlupf fanden. Aus Mangel an Frauen implantierten sie sich in den Mangrovensümpfen Gewebe von polysapropionten Organismen. Nach einigen Fehlversuchen entstanden polyphyletische Lebewesen, die ein Hybrid aus Mensch und Polyp vorstellten. Ihre Fortpflanzung organisierte sich durch Knospen und nach nur wenigen Generationen waren sie in der Lage, Medusen als selbstständige Abidusform abzuschnüren. Diese Medusen piratierten seitdem als sogenannte Surfnazis den Indischen Ozean. Leviat zerquetschte wütend die halbvolle Bierdose in seiner Faust.
Verdammt, dieser Ösi hat uns abgeengt. Wir müssen das Syndikat zerschlagen, bevor es die Weltherrschaft an sich reißt. Fernandes, volle Fahrt, lass die Kolben rasseln.
Ei, ei, Professor.
Ei, ei?
Fragte Lotte verdutzt, die noch immer lassiv in der Engematte kauerte.
Lotte,
sprach Leviat aufgeregt,
mach dich an die Arbeit. Wir müssen den Code der Surfnazis knacken. Sie benutzen Walfischfrequenzen, um rund um die Welt verstreute Polypenstöcke zu mobilisieren. Wenn sie Medusen abschnüren und flottierende Abidusformen bilden, ist die Welt verloren.
Lotte schwang sich aus der Engematte, die in ihre Haut das Muster eines Rollschinkens gedrückt hatte. Dies war für alle das Zeichen für Lunch. Sie packten Spamdosen auf den Kombüsentisch, öffneten sie mit einem spitzen Eifischmesser und steckten jeweils einen offenen Drillingsaken hinein. Pedro knotete geschickt die Aken an den 25er Silk und schmiss die ganze Ladung leseitig in den gierigen Rachen der tiefblauen See. Nach nur wenigen Minuten spannte sich die Langleine und er hatte Mühe, rechtzeitig die Multirolle zu drosseln. Das Silk schoss von der Rolle und durchschnitt mit einem sirenenartigen Pfeifen die Stille des Ozeans. Fernandes goss Bier über die quietschende Angelwinde, das zischend verdampfte. Ein mächtiger Barracuda durchbrach die schaumgekrönte Dünung und schnellte gut 2 Meter in die Luft.
Der Teufel hat mindestens 70 Pfund,
schnaubte Fernandes und spuckte einen tischtennisballgroßen Kauterbackklumpen in die See. Hans schnappte sich eine Arbune und forderte Pedro energisch auf, den Fisch auf Backbord zu drillen. Fernandes ging den dünnen Armen des Jungen zur Hand. der im Wald seiner aarigen Brust zu versinken drohte. Mit einem gezielten Stoß rammte Ans den Speer knapp hinter dem Kiemendeckel in die Breitseite des Fisches. Die See verfärbte sich blutrot und eine rosa Gischt kräuselte sich im Fahrtwasser des Schiffes. Jacques hiefte mit einem Enteraken den erschöpft zappelnden Fischleib über die Reling. Sein gezahntes Tauchermesser glitt unter die weiße Bauchdecke und mit einem glatten Schnitt öffnete er die Gedärme. Eine braun schimmernde Gallertmasse rann über die Blanken des Bootes und benetzte seine Ende. Ein ganz und gar bizarrer und vor allem erschreckender Anblick, denn Jacques glich einem schleimigen Fluidum, das schillernd glänzte und wie ein Ölfilm in der Sonne seine Farben wechselte. Die Gallertmasse setzte sich aus tausenden fadenartigen Polypen zusammen, die nun jeden Quadratzentimeter seines Körpers umflossen und in seine Körperöffnungen drangen. Doch Jacques schien es nicht zu stören. Im Gegenteil.
»Eureka!«
rief er. Seine Stimme klang dumpf durch den Gallertpanzer, der ihn wie eine zweite Haut aus lebendem Getier einölte. Leviat, der ein solches Schauspiel nur aus der Fachliteratur kannte, holte seine Kamera und sein Diktiergerät.
Schwellung der Mesenterial- und Illustrüsen deutet auf ein Eindringen der Polypen in das Lymphsystem. Heftige Reaktion des Intestinum Rectum. Aus dem Anus entleert sich eine dunkelbraune Flüssigkeit von zäher Konsistenz, reagiert an der Luft mit Sauerstoff und ertet zu traubenartigen Schaumblasen aus.
Nach wenigen Minuten hatte Jacques den gesamten Schleim absorbiert und dank seiner guten Verdauung zu einem Meerschaumstuhl ausgeschieden. Lotte machte es sich auf diesem sogleich bequem und schnitt aus dem noch immer zitternden Fischleib für die gesamte Mannschaft dünne Filetscheiben für ihr vielgelobtes Barracuda-Sushi. Besonders Jacques dankte es ihr mit einem gesunden Appetit. Für Leviat war der Vorfall mit dem Barracuda ein Warnsignal. Er wusste, dass höchster Handlungsbedarf bestand und sie noch heute Nacht Swastika erreichen mussten. Wenigstens war er sich jetzt der Wirkung seines Molluskenserums gewiss. Kein Polyp konnte ihm oder seiner Mannschaft etwas anerwenden. Es bestand noch berechtigte Hoffnung, die Welt vom braunen Polypenschleim zu retten. Leviat tippte hastig einen Aufruf an die Internet-Delfine in sein Chatfenster.
Apokalypse an Delphi, wir benötigen dringend eure Hilfe. Formiert euch sternförmig um das Swastika-Atoll. Operation Submarine startet im Morgengrauen.
Inzwischen hatte Lotte die Walfischfrequenzen der Surfnazis geknackt. Der österreichische Politiker war in Begleitung von Susi und Strolchi gekommen und hielt gerade einen Vortrag über Dr. Jörg Lanz von Liebenfels und seine ariosophische Chandalentheorie, die die Größe des Penis indirekt proportional zur Höhe der Kultur in Verhältnis setzt. Das Überleben der Surfnazis auf Swastika würdigte er als eine Bestätigung der Landschen Kulturtheorie, deren zentrale These vom kurzen deutschen Schwanz ausgeht. Der Deutsche trägt seinen Schwanz deshalb kurz, da dieser ansonsten beim Marschieren bzw. beim Surfen nur im Weg ist. Die geschlechtslose Fortpflanzung der Surfnazis durch die unaniale Erfindung der Raketentechniker aus Peenemünde, die eine Teilung und Knospung durch Abacken beliebiger Körperteile garantierte, pries er als revolutionär. Jede Feindeinwirkung würde die Armee der Surfnazis nur explosionsartig vergrößern. Lotte, die Schwänze in allen Größen und Formen liebte und gerade einen Bildband über die Morphologie des Phallus im berühmten Seefahrerverlag Triton veröffentlicht hatte, stimmte der Vortrag des österreichischen Politikers wütend. Fernandes, Pedro, Jacques, Hans und auch Professor Leviat beruhigten Lotte, indem sie das Tschandalenlied intonierte, sich an den Oden fassten und einen ausgelassenen Vogeltanz performierten. Von dieser Vorführung ereitert, machten sich alle wieder konzentriert an die Arbeit. Dunkle Wolken kündigten ein Sumatra-Tief an, das über die Nikobaren Richtung Norden zog. Im Westen versank die Sonne als glühender Feuerball im Meer. Eine steife Brise kam auf und am Horizont zuckten Blitze.
»Macht die Luken dicht!«
brüllte Fernandes.
»Ein Sturm zieht auf!«
Pedro schloss die Schotten zwischen Maschinenraum und Kombüse und Levert erläuterte Lotte die Navigation bei getrübtem Sternenhimmel.
Um einen lichtschwachen Stern zu erkennen, musst du von ihm wegsehen. Blickst du ihn direkt an, verschwindet er. Das nennt man extrafovealis Sehen.
Lotte unterbrach ihn und las von ihrem GPS die genaue Position der Apokalypso ab. Levert blickte verständnislos, denn obgleich Naturwissenschaftler verstand er sich als Philosoph. Er wollte gerade auf den blinden Fleck und eins von Försters operative Erkenntnistheorie eingehen, doch Lotte, die in der Guerillaschule von El Submarcos ihre Ausbildung genossen hatte und zusammen mit Luther Blissett vor Jahren eine Co-Identität eingegangen war, entgegnete ihm mit Taktiken der Camouflage, des Sniping und Sabotaging.
Angesichts der realpolitischen Situation befinden wir uns in einem Kommunikationskrieg, Liebling, der nur durch gezielte Chumbawamba-Taktik zu gewinnen ist. Die proklamierte Volkskultur muss durch subversive Praktiken rekordiert werden. Nur eine derartige Rekordierung des Mainstream garantiert eine dauerhafte Destabilisierung der Macht und eine politische Aufklärung des Volkes.
Jetzt mischte sich Hans in die Unterhaltung ein und berichtete über seine Erfahrungen als ehemaliger österreichischer Bundeskurator und seine Begegnung mit Fidel Castro. Pedro sammelte emsig alle Wörter, notierte sie in sein kleines rotes Notizbuch aus japanischem Reispapier, faltete die beschriebenen Seiten nach alter Seemannstradition zu Flicken-Nixen und setzte sie vorsichtig auf die Meeresoberfläche, wo sie quietschend und zappelnd in den schaumgelockten Wellen der andamanischen See verschwanden. Levert rauschte sich einen dicken Joint an und begann in alten Erinnerungen zu schwelgen. Im Alter von 15 Jahren begab er sich mit seinen Freunden Christopher und Timothy auf den legendären Hippie-Trail in Kabul, wären sie beinahe von der Ruhr dahingerafft worden. Und seine Hepatitis plagt ihn seit Delphi bis heute.
Die Dinge sind nicht so einfach oder so kompliziert, wie sie scheinen. Wir begriffen in Indien erstmals, dass wir in einer Umwelt leben. Und wenn wir diese Umwelt wahrnehmen, dann erfinden wir diese auch. Wir durchlebten einen fundamentalen Perspektivenwechsel, der es uns erlaubte, das Universum nicht als etwas Vorgegebenes, sondern als ein offenes Spektrum von Möglichkeiten zu betrachten. Von der Analyse des Was ist, kamen wir zur Synthese des Was könnte sein. Christopher, der ein paar Jahre älter war und einige Semester Physik studiert hatte, erkannte, dass die Physik zum größten Teil die Wissenschaft des Notwendigen ist. Sie hat die grundlegenden Naturgesetze aufgedeckt und festgestellt, was angesichts dieser Gesetze richtig sein muss. Mir wurde dadurch klar, dass die Biologie die Wissenschaft des Möglichen ist. Ihr Gegenstand sind Vorgänge, die unter Voraussetzung der Gesetze möglich, aber nicht notwendig sind. Deshalb ist die Biologie viel schwieriger als die Physik, aber ihr Potenzial ist auch viel reichhaltiger, nicht nur für das Verständnis des Lebens und seiner Geschichte, sondern auch für die Erkenntnisse über das Universum und seine Zukunft.
Lotte wurde unruhig und forderte realpolitische Aussagen. Im Gegensatz zu Levert war sie eine semiotische Kriegerin und eine subversive Aktionistin. Sie glaubte an die Veränderung der Welt auf einer sozialen und symbolischen Ebene, wohingegen Levert von einem biologisch determinierten Sozialverhalten ausging, das nur durch Anschläge auf das Genom zu ändern war. Jacques, ein alter Lakonianer, versuchte vermittelnd einzugreifen und erinnerte an den borromäischen Knoten des realen, symbolischen und imaginären. Pedro, der auf der Kadettenschule alle Knoten gründlich studiert hatte, schaute verdutzt auf und erkundigte sich nach Technik und Nutzen des borromäischen Knotens. Aber als Jacques gerade mit seinen Beschreibungen ansetzte, war Pedro bereits in einen gordischen Knoten verfangen. was Lotte schamlos ausnützte, indem sie ihn mit Nestle-Tubenmilch klistierte. Fernandes drosselte die Maschinen und rief mit bedeckter Stimme von der Brücke:
Land in Sicht!
Wie geplant erreichten sie im Morgengrauen Swastika Island. Die Lanchong und Kamorta lagen hinter ihnen und vor ihnen erstreckte sich ein mächtiges Riff. Am dunklen Horizont zeichneten sich eine Silhouette von Kokospalmen ab. Das drohende Unwetter lag bleiern über dem Atoll und tauchte die Szene in eine dramatische Atmosphäre. Fernandes zückte sein Fernrohr mit Restlichtverstärker und installierte den Parabolspiegel seines Sennheiser-Mikrofons, das er vom österreichischen Innenminister zur Rastafari-Fahndung auf Jamaika zur Verfügung gestellt bekommen hatte. Gründlich scannte er den Strand nach feindlichen Aktivitäten. Alles schien ruhig, aber plötzlich erspähte er Susi. Flink lief sie zur Lagune hinüber, und da der österreichische Politiker noch schlief, entledigte sie sich der wenigen Kleider, sprang in das kühle Nass und wusch sich ungeniert. Kaum war sie fertig, bellte Strolchi laut auf. Da wurde Susi aufmerksam und drehte sich um. Es war der österreichische Politiker, der schon so zeitig unterwegs war und sich furchtlos zum kläffenden Hund hinabbeugte, um ihm den Kopf zu kraulen. Doch Strolchi schnappte zu und biss ihm zärtlich in die Hoden, so dass der Politiker Mühe hatte, sich aus dem zupackenden Fang des Tieres zu befreien. »Was wollen's schon so zeitig bei mir in der Lagune?« fragte Susi den Politiker, der seine speicheltriefenden Oden im trockenen Sand panierte.
»Mit Sie brauchst mich nett anzureden, Dirndl. Auch wenn ich dein Chef bin, komm er und hilf mir.«
»Ich bin es nicht gewohnt, dass schon knapp nach Sonnenaufgang einer daherkommt, der am Ende eine Bedienung erwartet«,
sagte sie ungnädig.
»Eigentlich habe ich das nicht im Sinn gehabt, aber nachdem Strolchi mich geleckt hat, wär's wohl richtig, wenn du mir mein Schwänzlein reiben würdest. Oder meinst, dass ich damit zu viel verlang?«
Susi errötete. Freilich, das konnte der Politiker wohl von ihr erwarten. Und während sie aus der Lagune Polypengel fischte, begab er sich auf allen Vieren kriechend in eine bequeme Stellung. Strolchi beschnupperte ihn am Intern und Susi setzte sich auf ihren Melkschemel und begann mit der Arbeit. Für Leviat war dies die beste Gelegenheit, die Operation Submarine zu starten. Schnell spritzte er Lotte zur Sicherheit noch eine Dosis seines Antipolypenserums, zog ihr den von Rudi Gernreich speziell für derartige Abenteuer entworfenen Pupikini an und verabschiedete sie mit einem saugenden Kuss in die wogende See. Die dunklen, nassen Zungen der Wellen beleckten gierig ihren Körper und Flipper, der kluge Delfin, schulterte sie auf seinen Rücken, auf dem er sie lautlos Richtung Küste spedierte. Unbemerkt von den an der Riffkante kreuzenden Surf-Nazis landete Lotte sicher auf Swastika, wo sie in Camouflage geübt an den Strand robbte.
»Hallo, Kleines«,
sagte eine tiefe Stimme.
»Zum Glück hast du den einzigen echten Mann auf der Insel getroffen, du schönes Nordlicht.«
»Geh mir aus der Sonne, du kleiner Furz«,
erwiderte Lotte. Der Muskelmann, der sein gelocktes Haar vorne kurz und hinten lang trug und unter dessen Boxernase eine ungepflegter Schnurrbart wuchschelte, hatte offenbar keine Lust mehr zu flirten. Er ließ lieber die Fäuste sprechen. Die Rechte des Ühnen krachte auf Lottes Kinn. Die Kleine jaulte auf. Jetzt wurde es der El-Sub-Agentin zu bunt, Tarnung hin oder her. Außerdem musste sie den Kerl loswerden, wenn sie weitere Informationen suchen wollte.
»Finger weg«,
sagte Lotte mit gefährlicher Ruhe.
»Nochmal sage ich es nicht.«
»Oh, jetzt kriege ich aber einen steifen Schwanz«,
öhnte der 200 Pfund Extropianer. Lotte antwortete nicht. Sie tänzelte einen Schritt zurück, nahm die Kampfstellung ein und setzte zum schattenlosen Kick an. Ein Tritt, der so schnell geführt wird, dass man ihn nicht kommen sieht. Der Bodybuilder wurde zurückgeschleudert, als wäre er gegen einen Bus gerannt. Sein Schädel platzte wie eine reife Melone. Zahllose Polypen verwandelten seinen Kopf in ein Medusenauge. Binnen Sekunden war das schöne Mädchen im braunen Polypenschleim gefangen. Die klebrige Galertmasse artete an der Luft spontan zu einem kokonarigen Glassarg aus, in dem Lotte wie Schneewittchen gefangen lag. Der österreichische Politiker hielt gerade einen Vortrag über die Dekadenz der Internetgeneration. Obgleich niemand wusste, was er damit meinte, begrüßten alle seine Forderung nach einem Propagandaministerium. Bill Gates wurde einstimmig als neuer Minister gewählt und sofort angelobt.
Bei ganz großen Wenden in der Geschichte der Völker ist die innere Haltung zum Lebensschicksal in der Kunst, im Staatswesen und im weltanschaulichen Denken stets dieselbe. Es kann sich hierbei um Epochen eines großen Unterganges oder um Epochen eines großen Aufstieges handeln. Immer ist es die eine oder andere Erscheinung, die äußere, entweder eines fortschreitenden, allgemeinen inneren Zusammenbruchs oder einer willenhaften, allumfassenden Neugeburt. Unser Volk benötigt eine innere politische und biologische Stärke sowie aufrechte Künstler und Denker. Nur so können wir gegen die Verwirrungen der Zeit vorgehen, denn 50 Jahre Komplexität sind genug.
Bevor er über den Willen zum Artenstaat, der einstmals das römische Imperium geschaffen hatte, und über den Fall des deutschen Volkes im 30-jährigen Krieg zu sprechen kam, ereilte das Auditorium die Botschaft über die Gefangennahme einer feindlichen Internetagentin. Lotte wurde in das Kongresszentrum Walhalla gebracht, wo sie zwischen Fackeln tragenden Kandelabern vom österreichischen Politiker und seinen Begleitern als reale Vertreterin und als lebender Beweis für die niederträchtige Intriganz dieser von ihm angeprangerten Internetgeneration aufgebahrt wurde. Für die Mannschaft der Apokalypse, die alles über Rastafari-Überwachung mitschnitt, bestand allerhöchste Alarmstufe. Pedro hisste die Che Guevara-Flagge und die zu Tausenden um das Atoll versammelten Delfine verspeisten alle Surf-Nazis, sodass das Schiff ohne Mühe das Riff überwinden und vor Swastika ankern konnte. Leviat forderte über das Bordmegafon alle Bewohner der Insel auf, sich kampflos zu ergeben.
Achtung, Achtung, hier spricht die Apokalypse. Ihr seid umstellt. Geht mit erhobenen Händen zum FKK-Strand und haltet eure Ärsche in die Sonne.
Susi, Strolchi und der österreichische Politiker kamen der Aufforderung Leviats nur zögerlich nach. Immer wieder versuchten sie, anstatt ihre Intern gegen die Sonne zu strecken, ihre Köpfe in den Sand zu stecken. Susis Beine strampelten grotesk aus dem verkehrt über ihren Kopf zusammengefallenen Dirndlkleid empor.
Euch Aderlumpen werd ich schon noch den Landler blasen,
mokierte sie, während Strolchi ihr mit langer Zunge den Schoß leckte und ihr anschließend ans Bein pinkelte. Hans und Chuck knackten mit einer Tiefseeumerschere den glasarten Kokon und befreiten Lotte. Angeekelt vom Polypenschleim nahm sie ein erfrischendes Bad im türkisblauen Meer. Bunte Fische umströmten ihren cremefarbenen, gebräunten Körper, auf dem die Sonne das Spiel der Wellen zeichnete. Rudi Gernreichs Danga-Kreation kam jetzt voll zur Geltung. Der österreichische Politiker glaubte nun endlich, den wahren Wert hoher Kunst entdeckt zu haben und ergoss sich über den farblichen Kontrast des roten Öschens zur blauen See. Er lobte die kontextintensiven Eigenschaften und die Solidarität mit den Seesternen. Seine Ekstase kannte keine Grenzen. Aber nun wollte er unbedingt eine blau-rote Koalition. Er berauschte sich am Gedanken einer konservativen Kulturrevolution und lobte die suizidale Ideenkraft des Mythos, die in Zukunft alle großen Denker, Dichter und Künstler dahinraffen werde.
Eine neue Popkultur wird entstehen, die alle kulturellen Subsysteme überschreiten und eine neue völkische Dimension bieten wird.
Von seiner Rede völlig entemmt, nahm er renitent seinen Intern aus der Sonne, den von Susi in die Arme, und sprang zu Lotte ins Meer. Zielstrebig kraulte er Richtung Apokalypse, bestieg die Brücke und rief:
Atlantis, Atlantis, ich komme!
Strolchi eilte den beiden hinterher und wurde ein unerwartetes Opfer seiner Treue, denn genau in dem Moment, als er den Bug des Schiffes erreicht hatte und nach einem herabengenden Tau fasste, verschwand er im Rachschen eines riesigen Eifisches. Susi, von den sich überschlagenden Ereignissen sichtlich mitgenommen, übergab sich mehrmals und taufte das Schiff auf Elena Blavatsky, Queen of Pop, um, bevor der Fisch das Boot am verschluckten Tau auf offene See zog. Leviat war von den Manieren des österreichischen Politikers und seiner Begleiter völlig entsetzt und starrte fassungslos auf seine am Horizont mit einem Öltanker kollidierende ehemalige Apokalypse. Seine Polypentheorie musste er nochmals gründlich überarbeiten. Der Polyphytelismus der Surfnazis barg noch eine biologische Hoffnung, aber die ariosophische Inzucht konnte nur als biologische, kulturelle und philosophische Entropie gewertet werden. Lotte machte es sich am weißen Korallensand bequem und spielte eine neue CD der Anarcho-Band Chumbawamba in ihrem Discman. Jacques und Hans tanzten dazu Reggae und Professor Leviat sang in sein Diktophon